Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der Historiker und Publizist Michael Wolfsohn, jemand, der sich viel beschäftigt hat mit Israel und all den Konflikten drumherum. Das wird heute aus gegebenem Anlass eine Rolle spielen bei uns, der sich beschäftigt hat und beschäftigt mit dem jüdischen Leben in Deutschland, aber natürlich auch generell in den Debatten dieses Landes eine Stimme ist, die, ich würde es mal so sagen, lieber klar und deutlich ist als diplomatisch. Lieber Michael Wolfsohn, willkommen im Studio. Schönen guten Tag.
Vielen Dank, nette Einführung.
Wir schauen gemeinsam hier auf diesen Dienstag. Da lauern so einige Großduelle. Nur mal ganz kurz erwähnen, müssen wir nicht vertiefen. Es gibt jetzt das Duell Elon Musk neuerdings gegen Apple. Wir haben heute, wenn wir auf die Fußballagenda schauen, USA gegen Iran. Herr Wolfsohn, ist es weltpolitisch von Bedeutung, wer da heute gewinnt?
Nein, bestimmt nicht, aber es ist weltpolitisch von Bedeutung, was die beiden Staaten gegeneinander oder miteinander machen. Und das ist entscheidend. Der Iran hat riesige innenpolitische Probleme. Die Nuklearisierung des Iran schreitet voran. Das alles ist sehr viel wichtiger als das Fußballspiel.
Okay, dann lassen wir sie einfach mal spielen. Und wir sagen Ihnen an dieser Stelle erstmal einen schönen guten Tag, wenn Sie uns live im Radio hören oder natürlich auch im Podcast, wie auch immer Sie dabei sind. Seien Sie herzlich willkommen bei unserem Blick auf die Themen des Tages. Gleich geht es erstmal um die Debatte um das Staatsbürgerschaftsrecht und auch Vereinfachungen, die es geben soll bei der Einwanderung. Wie schnell kann man Deutsche oder Deutscher werden? Da gibt es seit dem Wochenende ja schon intensiv diskutierte Pläne der Innenministerin, das Ganze zu verkürzen von 8 auf 5 Jahre. Wie schnell kriegen wir die dringend benötigten Fachkräfte nach Deutschland? Da gibt es seit ein paar Stunden erste Eckpunkte für eine Veränderung der Einwanderungsregeln. Was da drin steht, das fasst Nina Amin für uns zusammen.
Erstens, Fachkräfte, die ihre Berufsqualifikation nicht oder nicht vollständig nachweisen können, dürfen unter bestimmten Voraussetzungen trotzdem einreisen. Kompetenzen würden dann in Deutschland geprüft. Zweitens, auch wer eine Menge Berufserfahrung, aber keinen Abschluss vorweisen kann, soll Arbeit finden. Für Beschäftigte der IT-Branche wird zudem auf den Nachweis von Deutschkenntnissen verzichtet, wenn das Unternehmen dies unterstützt. Und drittens, für Menschen mit gutem Potenzial, wie es im Eckpunktepapier heißt, soll eine Chancenkarte zur Arbeitsplatzsuche eingeführt werden. Dabei zählen Qualifikationen, Sprachkenntnisse, Berufserfahrung, Alter und Deutschlandbezug als gute Auswahlkriterien.
Also das sind so ein paar der Punkte, der Eckpunkte, die morgen im Kabinett dann beschlossen werden sollen. Es gibt jetzt insgesamt viele Diskussionen und auch Kritik um all diese genannten Stichworte. Der Historiker Michael Wolfsohn ist bei mir. Ich bin gespannt auf Ihre Einschätzung. Ich biete Ihnen mal eine Lesart an. Sie dürfen widersprechen oder auch zustimmen. Wir sehen hier bei den Plänen der Innenministerin ein wahrscheinlich dringend gebotenes Update. Also solche Gesetze braucht das Einwanderungsland Deutschland?
Ja, natürlich. Es gibt aber mehrere Perspektiven und es wird ja hier so getan, als ob das eine große menschliche Leistung wäre, dass wir Ausländer nach Deutschland kommen lassen und sie zu Inländern machen. Das ist eine Sirup-Geschichte. Es ist eine Überzuckerung einer ökonomisch-funktionalen Notwendigkeit. Und das Wort, das Ihre Kollegin hier gebracht hat und aus dem Entwurf der Regierung zitieren, zeigt es ja, Menschen, die Potenzial haben, also im Grunde genommen steht die Funktion und nicht der Mensch hier im Mittelpunkt. Also diese ganze humane Überzuckerung lassen wir mal beiseite. Es ist völlig klar, dass es sich hier um eine aus nationalem Interesse nachvollziehbare Entscheidung handelt und das Ganze drumherum, das dann sagt, ja, die deutsche Staatsbürgerschaft wird verramscht und so weiter, das ist ideologisches Geschwafel.
Also die Kritik der Union beispielsweise.
Ja, wir brauchen ganz eindeutig diese Arbeitskräfte, qualifizierte Arbeitskräfte. Aber, und das ist die andere Seite, über die nicht gesprochen wird, wenn wir zu uns diese qualifizierten Arbeitskräfte holen, werden sie ja woanders weggenommen. Und die Frage ist, wer und wo ist dieses woanders? Braucht dieses woanders eben diese Fachkräfte? Mit anderen Worten, wir tun so, als ob wir hier eine menschliche Leistung entgegenbringen anderen Menschen. Tatsächlich ziehen wir aber Menschen, die es vielleicht viel notwendiger haben, diese Fachkräfte bei sich zu behalten, denen ziehen wir dieses Potenzial ab. Also mir ist diese ganze innerdeutsche Diskussion viel zu eindimensional mit einer Scheinmoral, über die nicht gesprochen wird. Moral wird vorgeschoben, aber tatsächlich ist es auch viel Scheinmoral. Mhm.
Okay, aber was würden Sie jetzt sagen, dann lieber lassen? Also dieser Brain Drain, das ist ja dieses Fachwort dafür, den Sie beschrieben haben, dass wir den gar nicht erst zulassen und die Leute in ihren Ländern sagen, Gutes tun lassen?
Nein, wir haben ja keinen Brain Drain, sondern der Brain Drain findet woanders
genau,
statt.
Wir haben den Gain.
Drain ist ja Abzug. Also der Abzug des Gehirns, um es wörtlich zu übersetzen, also von Know-how aus dem Lande A zu uns, ist ein Minus für das Land A. Das muss man ganz eindeutig sehen. Man kann aber dann sagen, das soll man ehrlicherweise dann noch tun, wir brauchen die Leute, wir tun uns was Gutes, aber wir tun möglicherweise den anderen etwas Schlechtes. Mhm. Und hier wird so getan, als ob das Zulassen von ausländischen qualifizierten Kräften eine Wohltat wäre. Und das ist es nicht. Es ist reiner Egoismus, gegen den ich gar nichts habe. Aber benenn das Kind bitte, wie es tatsächlich zu benennen ist.
Wobei ich glaube, an dieser Stelle, da gibt es auch Expertinnen und Experten, die sagen, das kann durchaus auch eine gegenseitige Befruchtung sein. Menschen, die auch wieder zurückgehen in ihre Heimatländer. Man sieht das gerade innerhalb der EU mit den ärmeren EU-Ländern, wie beispielsweise Rumänien und dergleichen, wo wir durchaus eine Wechselwirkung auch sehen. Frage ist natürlich, jetzt politisch betrachtet, was macht das mit einer Staatsbürgerschaft? Sie haben das gerade schon angesprochen, die Kritik der Union, die Sie nicht teilen, dieses Verramschen. Aber letztendlich wird dann eine Staatsbürgerschaft eine Art Clubmitgliedschaft. Ne? Also man sagt, ihr seid Teil sozusagen dieser Lebensgemeinschaft und ganz viele Dinge, die sich so herumranken oder immer herumgerankt haben um Staatsbürgerschaft, dass das auch irgendwie vielleicht, weiß ich nicht, wichtig, identitätsstiftend ist, wird es dadurch ein bisschen verringert?
Also die Identitätsstiftung ist ein Drumherum, das immer gemacht wird. Tatsächlich ist jede Gemeinschaft eine funktionale Gemeinschaft, die zusammenhält aus wechselseitigen Interessen. Und diese Interessen sind sehr vielschichtig und oft gegeneinander, auch in den jeweiligen Altbürgerschaften. Also insofern ist das nichts Neues. Aber, und auch das ist ein Aspekt, der in Bezug auf die Staatsbürgerschaftsdebatte viel zu selten betrachtet wird. Ich habe gar nichts dagegen, mehrere Staatsbürgerschaften zuzulassen. Nur man muss sich über die Konsequenzen im Klaren sein. Jeder Staat hat die Aufgabe, seine Bürger zu schützen, nach innen und nach außen. Wenn also jemand woanders in die Klemme kommt, in Schwierigkeiten, denken Sie an den Fall Denis Yücel, also der Journalist der Tageszeitung Die Welt, der die doppelte Staatsbürgerschaft hat, die deutsche ebenso wie die türkische. Der ist von Herrn Erdogan, dem großen toleranten Politiker, ins Gefängnis gesteckt worden. Und die deutsche Regierung konnte praktisch nichts machen, außer im Bild gesprochen, Schokolade und Obst dem armen Mann im Gefängnis zu bringen. So, das heißt also in anderen Worten, eine doppelte Staatsbürgerschaft bedeutet doppelte Probleme. Es ist gar nicht nur das Problem der Identifizierung, sondern das ist die praktische Frage, wer kann mir im Fall der Fälle helfen? Mhm. Denken Sie an das Ehepaar Waller, das auf den Philippinen entführt worden ist. Die hatten nur eine Staatsbürgerschaft, da hat die deutsche Regierung alles dran getan, um die zu befreien.
Ich hatte jetzt aber bei Denis Yücel auch den Eindruck, dass die deutsche Bundesregierung da durchaus bemüht war und da nicht gebremst war dadurch, dass er auch die türkische Staatsbürgerschaft hatte. Sind das nicht krasse und eben auch problematische Einzelfälle, die Sie da aufzählen? Ich meine, die Großzahl der Menschen ist, und da sprechen Sie ja was an, was eben auch vereinfacht werden soll jetzt bei der Staatsbürgerschaft, eben das Zulassen des Doppelpasses. Ist das nicht etwas, was letztendlich ganz vielen Menschen es einfacher macht, nämlich nicht vor diese Alternative gestellt zu werden?
Ich habe ja gar nichts dagegen. Ich weise nur auf die Mehrbödigkeit dieser Entscheidung hin. Man muss, und das ist immer das Problem, um das es geht, man muss den Worst Case, also den schlimmen Fall, auch mit bedenken. Meinetwegen kann man 50 Staatsangehörigkeiten haben. Die Identifizierung hängt nicht vom Pass ab, sondern hängt von der inneren Einstellung ab, auch von dem Verhältnis der jeweiligen Umwelt, der Einheimischen zu den Neuankömmlingen. Und auch das können Sie nicht mit Staatsbürgerschaften lösen. Denken Sie an Frankreich, wo viele Passfranzosen aus Nordafrika vor allem oder aus dem Teil Afrikas südlich der Sahara zwar französische Staatsbürger sind, in Frankreich leben, aber alles andere als sie Franzosen fühlen. Oder denken Sie nach dem Fußballspiel Belgien gegen Marokko an die belgischen Staatsbürger marokkanischer Herkunft, wo eben die Marokkaner, die den belgischen Pass haben, plötzlich Marokkaner gewesen sind. Also kurzum, man muss einfach die Mehrdimensionalität berücksichtigen, und das ist nicht nur bei diesen Problemen in Deutschland eher selten der Fall.
Worst Case, als Sie das gerade sagten, dachte ich, für mich im Moment wäre der Worst Case, dass wir so 10 bis 11 Millionen Menschen in diesem Land haben, die hier fest wohnen, die beispielsweise das Wahlrecht nicht haben. Ist das nicht real der größere Worst Case, also dass wir da so eine Partizipationslücke haben?
Das Wahlrecht ist schön und gut, aber auch da gibt es Zwischenlösungen. Man kann Einwohnern, die nicht unbedingt Staatsbürger sind, wenn sie lang genug im Land A, B oder C, also bei uns waren, das Wahlrecht einräumen. Aber wie gesagt, man muss immer die negativen Folgen von etwas mit berücksichtigen. Wenn Sie ein Auto kaufen, müssen Sie eine Autohaftpflichtversicherung machen für den Fall der Fälle. Gut, wenn Sie das nicht brauchen. Aber ausgerechnet in diesem Fall den Worst Case nicht zu berücksichtigen, halte ich für Denkschwäche, um es zurückhaltend zu formulieren.
Darf ich fragen, man kann es über Sie auch lesen in öffentlichen Quellen, Sie hatten mal die doppelte Staatsbürgerschaft. Sie sind in Tel Aviv geboren, 1947, haben ja die ersten Lebensjahre in Israel gelebt, im gerade frisch gegründeten Staat, aber haben dann Mitte der 80er Jahre die israelische Staatsbürgerschaft abgegeben und seither, wenn ich richtig informiert bin, nur noch die deutsche.
Ja, aus dem gleichen Grund, weil ich außerdem, wenn ich mich entschieden habe, in Deutschland zu leben, aus welchen Gründen auch immer, kann ich nicht dem Staat Israel in meinem ganz persönlichen Falle zumuten, mich aus einer schlimmen Situation, sagen wir Entführung oder was auch immer, herauszuhauen. In dem Falle, denken Sie noch einmal an Yücel, und das stimmt nicht, dass die Bundesregierung viel tun konnte. Sie hat sich bemüht im verbalen Sinne und sie hat antichambriert, aber erreichen konnte sie eben nicht sehr viel. Der Mann saß ein Jahr lang und ein bisschen länger im Knast. Das heißt also, kurzum, es ist die Frage auch der Funktionalität des eigenen Schutzes, die man durch eine mehrfache Staatsbürgerschaft unterminiert. Noch einmal,
darf ich nachfragen, ist Ihnen das schwer gefallen?
Ja, natürlich hat mir das schwer gefallen, und ich habe damals dem israelischen Botschafter einen Brief geschrieben, in dem ich ihm erklärt habe, dass das keinesfalls eine Deidentifizierung, eine Entsolidarisierung wäre. Ich bin aber nachweisbar körperlich in Deutschland. Ich habe hier mein Leben aufgebaut, identifiziere mich natürlich auch mit Deutschland, aber ich kann mehrere Dimensionen meiner Identifizierung haben, gilt bei jedem Menschen, aber ich kann nicht von anderen verlangen, wenn ich woanders lebe und woanders Steuern bezahle, dass die mich dann in einer schlimmen Situation heraushauen.
Die NATO-Außenminister treffen sich heute an einem Ort, um über Hilfe für die Ukraine zu sprechen, ein Ort, der nicht ganz unbedeutend ist in der Geschichte, nämlich Bukarest. Das ist der Ort, an dem 2008 die NATO-Regierungschefs schon einmal tagten, und eigentlich sollte dort der Weg aufgemacht werden, dass sowohl Georgien als auch die Ukraine NATO-Mitglieder werden könnten. Ich habe mal eine Aussage von damals, nämlich vom damaligen NATO-Generalsekretär Jaap de Hoop Scheffer, der das folgendermaßen gesagt hat.
We agree today that these countries will become members of NATO.
Tja, aber wir wissen, wie die Geschichte dann weiterging. Es war vor allem auch die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel gemeinsam mit den Franzosen, die das damals tendenziell eher auf die lange Bank geschoben hat, aus Rücksichtnahme gegenüber Russland. Michael Wolfson ist bei mir als Historiker, früherer Professor an der Bundeswehr-Universität in München. Ich fange da mal historisch und vorne an. Oder eigentlich eher mit dieser Frage, lohnt sich dieser Blick zurück noch aus Ihrer Sicht? Oder ist das historisch verschüttete Milch? Diese Frage, war das ein Fehler?
Es war ein krasser Fehler, und der Fehler hat eben zwei Namen. Der eine ist Angela Merkel und der zweite ist Nicolas Sarkozy, der damals französischer Präsident war. Die wichtigste NATO-Nation, die USA, waren dafür, und wir sehen ja heute, was das alles bewirkt hat. Denn wäre die Ukraine NATO-Mitglied geworden, hätte sich Putin das 2, 3, 4, 5 Mal überlegt, ob er die Ukraine angreift. Also kurzum, das ist zwar verschüttete Milch, aber es ist sehr tragisch, dass dass es 2008 zu diesem Veto gekommen ist.
Ich meine, die Frage ist natürlich, wir wissen, wie die Geschichte jetzt weitergegangen ist. Es hätte natürlich auch aufgehen können. Also diese Strategie, das ist jetzt natürlich leicht aus dem Rückblick zu sagen, alle Ansätze, die dann auch mit dem bösen Wort des Appeasement versehen werden könnten, seien falsch gewesen. Dieser Versuch, damals Russland eben an Bord zu behalten, eben nicht als Gegner wahrzunehmen, diese Signale auszusenden. Aus der Zeitperspektive, wir reden von 2008, das ist nur wenige Jahre nach dieser Rede von Wladimir Putin im Deutschen Bundestag gewesen, wo es ganz andere Signale gab.
Heftiger Widerspruch, ja. Herr Frenzel, denn im August 2008, also vor dem NATO-Gipfel in Rumänien, hat Russland, Putins Russland, also der damalige Präsident war Medvedev, eine Marionette von Wladimir Putin, die georgische Nation überfallen. Und danach kam dieser NATO-Gipfel. Das heißt, es war klar erkennbar, dass Russland versuchen würde, das alt-sowjetische Reich wiederherzustellen. Und wenige Wochen nach einem solchen Kriegsgang war es unverantwortlich von Angela Merkel und Nicolas Sarkozy, den NATO-Beitritt der Ukraine zu verhindern. Also insofern war das ein nachweisbar krasser Fehler.
War das damals schon so klar?
Aber natürlich, wie gesagt, Krieg war Krieg. Ja. Und nicht nur das, da muss man sich mal die Pipelines ansehen. Ganz wichtig ist Georgien als Transitland für die Pipeline, die vom westlichen Ufer des Kaspischen Meeres, konkret Aserbaidschan, über Georgien in die Türkei führt und das Öl und Erdgas nach Europa weiterbringt. Diese Pipeline ist in unmittelbarer Nähe durch den russischen Krieg gegen Georgien in unmittelbarer Nähe der russischen Artillerie gerückt. Das heißt, es war nicht nur eine Frage der Aufnahme der Ukraine in die NATO und Georgiens, sondern es war auch die Frage, die absehbar war, dass wir in zusätzliche Abhängigkeit von Russland geraten. Und das wurde total ignoriert, bereits im Jahre 2008. Da war noch gar nicht die Rede von Nord Stream 2.
Jetzt will ich nicht kleinlich sein an dieser Stelle, aber ich habe gerade noch mal, weil ich es im Hinterkopf hatte, nachgeschaut. Der NATO-Gipfel war allerdings im Frühjahr, der war im April 2008. Das, was Sie dann vom Sommer beschrieben haben, war natürlich danach. Jetzt müssen wir Henne und Ei wahrscheinlich nicht ohne Ende hier weiter diskutieren, diese Frage, was ausgelöst hat. Möglicherweise waren es auch gerade diese zweideutigen Signale von diesem NATO-Gipfel, dass Russland diese Idee verstärkt hat, da ist eine feindliche Allianz.
Ein Gipfel, um das nicht, um hier irgendwelche Begriffsrechthabereien zu machen. Ein Gipfel ist immer der Endpunkt eines politischen Prozesses. Und an diesem politischen Prozess war völlig klar, dass Frankreich und Deutschland gegen den Beitritt Georgiens und der Ukraine gewesen wären. Es ist dann beim Gipfel davor sozusagen sichtbar gemacht worden. Also kurzum, dieser krasse Fehler ist eben geschehen und daran knabbern wir heute alle noch.
Wenn wir aufs Heute schauen, also heute sind es nicht die Regierungschefs, sondern sind die Außenministerinnen und Außenminister, die sich dort treffen, eben genau mit dieser Frage, wie der Ukraine jetzt helfen. Da wird es zum Teil um sehr konkrete Dinge gehen, Generatoren, aber auch Energielieferungen. Wir sehen ja jetzt seit Wochen, dass Russland die Energieinfrastruktur versucht zu zerstören und auch zum Teil erfolgreich zerstört von der Ukraine. Das stellt uns ja jetzt vor interessante Abwägungsfragen in Europa, in Zentraleuropa, in Deutschland, wo wir selbst Energieknappheit jetzt vor Augen haben, was man dann eigentlich lieber liefert, Energie oder dann doch lieber Panzer?
Dabei muss eigentlich beides machen, aber auch hier zeigt sich die fehlerhafte Politik des Westens im Allgemeinen und auch Deutschlands im Besonderen. Woraus ist denn diese Situation entstanden, dass wir hier und jetzt absolut notwendig der Ukraine helfen mit Wärmeerzeugung und so weiter und so fort, weil wir keine Luftabwehr geliefert haben gegen Drohnen. Nun muss man aber auch sagen, dass der Westen hier unterentwickelt ist und dass der einzige Staat, der in der Lage ist, militärisch diese Drohnen abzuschießen. Israel ist mehrfach gebeten worden von der Ukraine, seine auch Drohnenabwehr zu liefern. Aus strategischen Gründen hat Israel das nicht gemacht bislang. Ich halte das für einen Fehler, aber das sind Details, über die man reden kann und auch muss. Aber etwas mehr Luftabwehr hätte und dann hätte eben der Westen liefern müssen. Etwas haben wir schon getan, aber eben nicht genug. Mhm. Und kurzum, wenn man militärisch jahrzehntelang die Augen geschlossen hat, den Kopf in den Sand gesteckt hat, darf man sich nicht wundern, dass diese Situation jetzt entstanden ist gegen einen Staat, der mit uns befreundet ist und wo die Menschen dringend Hilfe brauchen.
Tja, es gibt ja die Diskussion um die Patriot-Abwehrraketen, die
Polen. Die sind nicht gegen Drohnen sehr erfolgreich. Die sind gegen Flugzeuge vor allem, aber die Patriot-Raketen können diese Drohnen nicht wirklich zielsicher und mit großem Erfolg abschießen.
Maske wird sie fallen, auch in Bussen und Bahnen. Heute tagen die Verkehrsminister, beraten darüber. Schleswig-Holstein hatte ja schon vor einigen Tagen so einen Vorstoß, auf die Maske auch dort zu verzichten. Jetzt kommt es auch aus Bremen. Und Herr Wolfson, ich finde das Argument der Bremer Verkehrssenatorin Maike Schäfer gar nicht so abwegig. Die sagt nämlich, wenn ich 2 Stunden beispielsweise im Kino oder im Theater ohne Maske gesessen habe und dann einsteige und für 2 Stationen in der Straßenbahn die Maske aufsetzen muss, dann ist das auch nicht wirklich nachvollziehbar.
Da hat die Senatorin recht und deswegen finde ich es und so praktiziere ich es, aber ich bin da ganz unideologisch, dass in großen Menschenansammlungen und wenn ich dabei bin, setze ich die Maske auch auf, wenn es keine Pflicht dazu gibt, auch im Kino, auch im Theater, vollkommen vernünftig.
Also Übergabe in die eigene, in die private Verantwortung ist jetzt gegeben, das muss der Staat nicht mehr regeln.
Das ist ein grundsätzliches Problem. Die Makrosteuerung von Gesellschaften ist wahnsinnig schwer, sozusagen wie ein Rezept zu verkaufen. Es gibt Leute, die tatsächlich diese Pflicht brauchen und es gibt Leute, die sich überlegen, holla, dieses Stück Stoff vor Nase und Mund ist nun wahrlich nicht lebensgefährlich. Ganz im Gegenteil, es schützt mich vor Krankheiten. Aber es ist wie in der Kindererziehung. Dem einen Kind musst du sagen, Vorsicht, der Hund könnte beißen und dem anderen Kind musst du sagen, nicht alle Hunde beißen.
Heute ist in der Hinsicht ein besonderer Tag, nämlich heute vor 75 Jahren, also am 29. November 1947, haben die Vereinten Nationen, die relativ frisch gegründeten Vereinten Nationen, einen Plan vorgelegt, wie Palästina aufgeteilt werden könnte zwischen Juden und Palästinensern. Wer die Karten von damals sieht, und ich glaube, viele von uns haben das im Schulunterricht mal vor Augen gehabt, weiß, das wäre aus heutiger palästinensischer Sicht ein richtig guter Deal gewesen. Aber genau die lehnten ja damals ab. Herr Wolfson, das ist ein sehr großes Thema, aber ich fange mal mit dieser Frage an. Feiern wir heute 75 Jahre verpasste Chancen?
Aus der Sicht der Palästinenser mit Sicherheit und die Zionisten, später die israelische Regierung, hat eben dann Schritt für Schritt die Gelegenheiten, die sich durch die Fehler der Palästinenser und der arabischen Welt genutzt, um größer und stärker zu werden. Ja, das sind verpasste Gelegenheiten. Im Plural, wohlgemerkt, die vom 29. November 1947 war die erste große verpasste Gelegenheit. Es gab viele andere. Israel hat zweimal den Palästinensern angeboten, 97% aller Gebiete zurückzugeben, einschließlich Ostjerusalems. Und auch das wurde nicht aufgenommen. Also kurzum, das ist die Tragödie des palästinensischen Volkes, dass die Führung diese Chancen nicht ergriffen hat. Mhm.
Haben Sie denn überhaupt noch Hoffnung, dass es da zu einer Lösung kommt? Und da schauen ja heute natürlich viel mehr auf die in diesem Konflikt mittlerweile natürlich weitaus überlegenere israelische Seite.
Ich habe keine Hoffnung in Bezug auf das, was die internationale Gemeinschaft, die ja keine Gemeinschaft ist, immer vorschlägt, nämlich die Zwei-Staaten-Lösung. Die ist vollkommen unrealistisch, denn die palästinensische Seite sagt, aus dem palästinensischen Staatsgebiet müssten alle Juden raus. Das heißt, 700.000 Juden wegzubekommen. Ich rede gar nicht mal jetzt von der moralischen, also unmoralischen Seite, sondern das ist schlicht und ergreifend unmöglich, 700.000 Menschen Menschen friedlich umzusiedeln. Also das ist der eine Punkt. Ja, ich habe konkrete Vorschläge. Ich habe die in meinem Buch zum Weltfrieden vorgelegt, in aller Kürze, denn wir können das ja nicht im Einzelnen hier bereden. Eine föderative Lösung wäre möglich, eine Mischung aus Bundesstaat und Staatenbund. Aber das ist in der Politik hier und heute national und international nicht durchsetzbar. Bei einigen kleinen Gruppen in Israel und bei kleinen Gruppen in den Palästinensergebieten, aber ansonsten nicht. Und man kann nicht das Richtige machen, wenn man nicht vorher richtig gedacht hat.
Aber das ist natürlich wirklich wahrscheinlich ein Grundproblem dieses Konflikts, dass diejenigen auf beiden Seiten, die konstruktiv eine Lösung wollen, dass diese Gruppen immer kleiner geworden sind.
Ja, aber das hat natürlich politische Voraussetzungen gehabt. Denken Sie daran, dass im Jahre 1992 Yitzhak Rabin das klare Mandat der Wähler bekommen hat, eine Friedenspolitik zu, wie er sagte, riskieren. Das gelang ja auch mit dem Oslo-Washington-Abkommen, das aber dann durch die Doppelstrategie von Arafat einerseits Diplomatie, andererseits Terror zunichte gemacht worden ist. Ein zweites Mandat dieser Art gab es 1999 für Ehud Barak. Auch das ist eben nicht angenommen worden von der palästinensischen Seite. Und dann im Jahre 2008 der Friedensplan von Olmert, der wie Barak 97% des Westjordanlandes den Palästinensern angeboten hatte, inklusive Ostjerusalems. Also kurzum, die wahre Tragödie ist eben für die Palästinenser, dass ihre Führung das nicht verstanden hat. Und ein schöner Tag heute, denn was ist anders durch die Gründung des Staates Israel für uns Juden? Wir müssen heute nicht mehr darum betteln, hier freundlich aufgenommen und behandelt zu werden. Also all das, was hier unter der Überschrift Antisemitismusbekämpfung läuft, ist schön und gut. Ich habe auch sehr viel Sympathie für Kampf gegen Antisemitismus. Komisch, warum wohl? Aber versprich mir davon leider nichts. Nur, wir müssen nicht mehr betteln. Die jüdische Gemeinschaft, wo immer sie lebt, ist gut ausgebildet, ist loyal, spricht viele Sprachen und kann nach Israel gehen. Kurzum, das ist tatsächlich das andere an der jüdischen Weltgeschichte heute.
Ja, weil sie so in die Geschichte eingetaucht sind und das dann gerade nach sehr vielen verpassten Chancen von palästinensischer Seite aussieht und klang, wie sie es dargestellt haben. Sie haben Yitzhak Rabin erwähnt, der ja dann ermordet wurde von einem Israeli, von einem jüdischen Israeli 1995. Das war das erste Mal, dass ich Tränen in den Augen hatte wegen eines politischen Mordes in meiner Erinnerung. Und dann wissen wir, wie es weitergegangen ist. Ein Benjamin Netanyahu, der kurz danach die politische Führung übernommen hat, diesem Land, bei dem ja einige auch gesagt haben, er war nicht direkt verantwortlich natürlich für diese Tat, aber er hat auch für ein politisches Klima in Israel gesorgt, in dem so etwas überhaupt erst möglich wurde. Und ich wünschte, das wäre jetzt alles so weit Geschichte, dass man sich an diesen Namen kaum noch erinnert. Aber dieser Mann ist ja quasi auch politisch wieder zurück und prägt die Geschichte und Geschicke dieses Landes nach wie vor. Und auch da sehen ja viele das Problem, dass von dieser Seite einfach gar nicht mehr die Bereitschaft da ist, einen wirklichen Ausgleich mit den Palästinensern zu finden.
Ja, also die Personalisierung greift immer zu kurz und auch in das Recht im Falle Netanyahu. Netanyahu wird immer so als Dämon dargestellt. Wenn Sie sich einmal ansehen, seine Politik ist relativ zurückhaltend. Da gibt es viel radikalere Kräfte. Und der entscheidende Punkt ist, dass durch die Ermordung von Rabin, die ja auch eine Reaktion auf den gesteigerten Terror der Palästinenser nach dem Vertrag von Oslo gewesen ist. Da haben die Israelis gesagt, jetzt geben wir den Palästinensern ihre Autonomie. Sie können in den besetzten Gebieten sich selbst regieren. Wir bekommen dafür Terror. Und dann gibt es eben die gesellschaftliche Reaktion, das Rücken nach rechts. Und das ist dann immer weitergegangen. Kurzum, man muss eben Aktion und Reaktion hier sehen. Das Problem in Israel ist nicht Netanyahu, sondern ist die Reaktion der Öffentlichkeit, die zutiefst enttäuscht ist über das Abweisen politischer Kompromisse. Und dann sagte die israelische Mehrheit, also wenn wir schon mit den Kompromissen nicht weiterkommen, dann lieber die harte Linie. Ob das klug ist, ist eine andere Frage, aber man muss das verstehen, wie es gelaufen ist, und die Personalisierung hilft überhaupt nichts.
Wir blicken nochmal nach China. Die Proteste der letzten Tage, die letzten Stunden waren jetzt etwas ruhiger wegen eines auch offenbar massiven Auftreten des Staates. Polizei, Kontrollen, aber eben auch ganz klar Zensur. Das berichten unsere Korrespondenten aus Peking und aus Shanghai. Michael Wolfson ist weiterhin bei mir, Historiker und Publizist. Egal, ob es jetzt auch vielleicht ganz schnell wieder erstickt wird, dieser Protest. Es gibt doch eine Ahnung, dass auch ein derart großes Reich, eine derart fest im Sattel sitzende Führung ins Wanken geraten kann.
Aber das ist doch klar. Erstens ist China ein Vielvölkerstaat und die Han-Chinesen sind zwar dominant, aber nicht nur die Uiguren und die Tibeter mucken auf. Es gibt auch andere Minderheiten, die Mongolen. So, erster Punkt. Zweiter Punkt, wenn die Herrscher nicht sozusagen liefern können, ist es eine alte Tradition in China schon weit, weit ins Kaiserreich zurückgehend, dann sind das die Zeichen der Götter. Nun ist also der Götterglaube heute auch im modernen China nicht mehr so stark, wie er war. Aber das ist in allen Gesellschaften so. Wenn die Obrigkeit nicht liefert, was sie soll, nämlich ein gutes Leben, dann hat sie Legitimationsprobleme. Und genau das geschieht in China derzeit. Aber, und wir reden meistens über die innenpolitische Situation. Diese Situation hat weitreichende Konsequenzen für die Außenpolitik Chinas, nicht zuletzt für das Verhältnis zu Taiwan. Wenn nämlich der chinesische Machthaber Xi androht, Gewalt gegen Taiwan anzuwenden, was er immer wieder tut und nicht zuletzt erst vor wenigen Wochen getan hat, dann wird er sich das jetzt nach diesen Bürgerprotesten im eigenen Land dreimal überlegen, denn die innere Front bröckelt. Und wenn die innere Front bröckelt, ist es zwar die Milchmädchenrechnung, dass man eine Ablenkungsaktion nach außen macht, aber die gehen meistens, wenn man in die Geschichte zurückgeht, gegen diejenigen, die sie starten. Also das ist das dümmste Rezept. Und mit anderen Worten, diese innenpolitische Unruhe in China ist ein gutes Zeichen für die Chancen Taiwans, nicht angegriffen zu werden. Denn die chinesische Bevölkerung will das, was die Taiwanesen haben, Demokratie.
Obwohl das ja, das ist ja das neue Phänomen oder zumindest neu zu beobachten, weil ja lange das die westliche Erwartung war. Ne? Das hat sich auch ausgedrückt durch diese Ideenwandel, durch Handel, dass man gedacht hat, naja, wenn erstmal der Wohlstand kommt, das westliche Leben im sozialen Standard, dass dann auch die Bedürfnisse nach den westlichen Standards, was Demokratie, Freiheit dergleichen angeht. Und wo sich ja viele gewundert haben, dass das über Jahre und Jahrzehnte eigentlich nie so richtig sich Bahn gebrochen hat. Aber glauben Sie, dass das ein so starkes Bedürfnis ist, dass sich da wirklich so viel Bahn brechen kann, dass wir da Umstürze erwarten können?
Na, Umstürze nicht, aber jedenfalls mit Soldaten, die nicht motiviert sind, das eigene Modell zu exportieren, kann man schlechter einen Krieg führen. Und wir sehen das ja jetzt auch in Russland. Auch da hat Wandel durch Handel nicht geklappt. Insofern aber doch, weil die russische Bevölkerung nicht bereit ist, sich zu opfern für dieses System. Und das hat weitreichende Konsequenzen auch für die Kriegsführung. Kriegsführung ist nicht nur eine Frage des überlegenen Materials, sondern auch der Motivation der Menschen, die im schlimmsten aller schlimmen Fälle, und Krieg ist immer schlimm, ihr Leben opfern sollen. Und kurzum, diese innenpolitische Situation in China stärkt die Position Taiwans.
Frage ist jetzt natürlich, wie reagiert man darauf politisch? Jürgen Trittin, der außenpolitische Sprecher der Grünen, war heute Morgen im Deutschlandfunk, hat deutlich gemacht, nenn mal einen Gedanken, die deutsche China-Politik müsse sich auf jeden Fall erstmal so ändern, dass sie zu einer europäischen China-Politik wird. Jetzt nicht in totaler Konfrontation, aber doch ein bisschen deutlicher macht, was man sich anders wünscht. Ist das realistisch?
Also wishful thinking, was heißt europäisch, das wird immer wieder gesagt, das ist ein Stichwort, das müsste dann bitte schön ausgeführt werden. Ich bin ein großer Anhänger des Europagedankens, aber mit dem Adjektiv oder dem jeweiligen Substantiv Europa rumzuwerfen, ist nicht sehr sinnvoll. Ich brauche Inhalte und keine Begriffe.
Michael Wolfson, der Historiker und Publizist, heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben einen kleinen Ritt gemacht durch die Themen des Tages, hätten wahrscheinlich noch ohne Probleme 2 oder 3 weitere Stunden sprechen können. Aber an dieser Stelle, Herr Wolfson, sage ich ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch hier bei uns heute.
Ja, ich danke Ihnen.